Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
My life fades, the vision dims, all that remains are memories. I remember a time of chaos.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. In diesen seltsamen, schwierigen Zeiten, wo wir alle zu Hause alleine rumsitzen müssen wegen Corona. Ich sage mal herzliche Grüße nach draußen und hallo Markus und hallo Stefan Jung.
Hallo ihr beiden.
Hallo und vielen Dank, dass ich an eurem Podcast teilnehmen darf.
Wie ihr hört, haben wir heute nämlich einen Gast, das erste Mal. Stefan Jung, schreibt für diverse Medien, unter anderem die Deadline über Film. Schon seit 10 Jahren ist der Film seine große Leidenschaft, hat Medienwissenschaften und Filmwissenschaften studiert, steuert Booklet-Texte für verschiedene Labels wie Turbine Media und Kochfilms bei und ist zu hören im Filmpodcast Deep Red Radio. Und weil er gemeinsam mit Markus einen Band, den Markus herausgibt, einen Text schreibt, also den Text schreibt er alleine, über Mad Max, haben wir ihn eingeladen, weil wir heute nämlich über den apokalyptischen Film sprechen wollen. Und der apokalyptische Film ist ein naheliegendes Thema, das haben ja gerade ganz viele gemacht. Wir wollen heute aber versuchen, nicht nur über die Filme selbst zu reden, sondern die Art und Weise, wie sich Apokalypse in den Filmen darstellt und wie sich die Sicht auf diese Filme durch die aktuellen Ereignisse verändert. Wir werden unter anderem eben über Mad Max 2 sprechen, über The Crazies von Romero, über Children of Man und Take Shelter. Fangen wir doch mal an mit dem ältesten, es ist ja nicht der älteste Film, aber der Film, der maßgeblich eine ganz bestimmte Ästhetik geprägt hat, nämlich Mad Max 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem Markus, wie ich das weiß, eine sehr, sehr intensive Verbindung zu diesem Film hat.
Ja, das führt wieder zurück in dieses wunderbare Jahr 1982, wo ich meine Filmleidenschaft zum ersten Mal aktiv ausgelebt habe, indem ich mir eine Cinema-Ausgabe kaufte, auf der Conan der Barbar auf dem Titelbild war. Und in dieser Ausgabe war auch Mad Max 2 thematisiert und ich war völlig beeindruckt und fasziniert von dieser Punk-Ästhetik, die in dieser Ausgabe da dokumentiert war, also von den Irokesen-Haarschnitten, von den der Lederkleidung, diesen bizarren Waffen und diesem Archaischen, dieses Barbarische, was da zum Ausdruck kam. Das war auch damals in der Zeit, also sehr naheliegend, weil es war die Zeit, wo die Punk-Ära so ihrem Ende entgegenging. Also man sprach ja dann schon von Post-Punk eigentlich. Und wo es so Konflikte zwischen Subkulturen gab, die sich auch in diesem Film abbilden, wobei er das eher zwischen Hippies und Punks dann austrägt. Wo es eine Art Energiekrise gab, die sich in dem Film spiegelte. Also alles Dinge, die mir latent bewusst waren, weil ich Nachrichten irgendwie mitbekam, aber es interessierte mich kaum. Aber es war vor allem diese Bildwelt. Und das hat mich massiv geprägt. Ich wollte diesen Film exzessiv sehen, aber ich konnte nicht, weil er war ab 18. Meine Eltern hatten keinen Videorekorder. Ich musste also wirklich dann jahrelang warten, bis ich ihn dann mit 14, glaube ich, zum ersten Mal bei einem Freund sah. Das war auch der erste Film. Conan der Barbar und Mad Max 2 waren die ersten beiden Filme, die wir an einem Tag sahen und die mich bis heute geprägt haben. Und das war wirklich ein Schlüsselfilm in meinem Leben, Mad Max 2. Also das, habe ich eine sehr enge Verbindung in der Tat zu diesem Film, ja.
Bei mir war es ähnlich, aber ich habe den Film natürlich nicht in der Zeit kennengelernt, als du das schon begutachten konntest, sondern viel später zur DVD-Ära. War aber auch mit 15, war das glaube ich, 15, 16, ziemlich gut im Alter, wo wir Videotheken noch unsicher gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich da irgend so einen halblegalen Deal hatte mit dem Videothekenbetreiber, mir den Film doch irgendwie ausleihen zu dürfen. Er hat irgendwie gesagt, also Sexfilme sind tabu, ne? Das ist ab 18, aber sowas wie The Rock mit Sean Connery, ja, der gefällt deiner Mutter auch, kannst du ausleihen ab 18 oder eben Mad Max. Und hat auch gleich gesagt, ne, den dritten, den guckst du mal mit, aber die ersten beiden, auf die kommt's an, ne? Und das war auch, ich habe tatsächlich Mad Max 2 sehr oft auch hintereinander damals gesehen. So hat er mich schon auch geprägt sehr und vor allem auch mit Blade Runner. Das hat mich fasziniert, dass er diesen dystopischen Charakter hat, dieses Weltuntergangsszenario. Man muss dazu sagen, in Mad Max 2 ist das natürlich nochmal ein ganzer Schritt weiter wie zum ersten Film. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf den Text und auf den Podcast nochmal sehr viel recherchiert. Scheinbar, auch wenn mich die Meinung jetzt vom Regisseur nicht immer so interessiert, aber George Miller hat gemeint, sein erster Film, das war ein Experiment. Ja, und es hat ihn zu Mad Max 2 geführt, für den er auch dann mehr Geld auftreiben konnte, weil der erste so ein Erfolg war. Und das ist ein ganz eigenes Universum, was da geschaffen wird in Mad Max 2. Man hat da Dean Semler an die Kamera geholt, der war im ersten Film noch nicht dabei, der sehr viel mit Weitwinkelaufnahmen arbeitet. Und diese Aufnahmen von diesem australischen Outback, ja, dieser rote glühende Sand, das kommt dem gleich, dass du denkst, du bist in einer Hölle, in einer verbrannten Hölle, aus der eigene Kreaturen herausgeboren werden, sage ich mal. Und so hat mich das sehr fasziniert, auch dass die Figuren relativ wenig sprechen in dem Film, dass viel über Blicke geht, über Bilder und dann am Schluss natürlich ein reines Action-Inferno draus wird, ja.
Ja, da muss ja ich gestehen, ich habe den Film für den Podcast jetzt zum ersten Mal gesehen. Das ist ja insofern interessant, als dass da nochmal ein ganz anderes Seherlebnis oder ich von einem anderen Seherlebnis berichten kann. Denn ich war wirklich auch total begeistert und ich war vor allem überrascht, wie unvorhersehbar dieser Film ist, weil er zwar wie ein Blockbuster daherkommt, er ist schmutziger als die jetzigen Blockbuster, aber von der ganzen Dramaturgie und von der Art, die Action-Szenen sind bombastisch, ist er nicht auszurechnen. Der schlägt Haken, er schraubt einen ein in eine Stimmung und das war schon wirklich sehr, sehr spannend, diesen Film zu gucken. Und auch noch natürlich nochmal Mel Gibson in Jung zu sehen, den man ja heutzutage nicht mehr so gerne oder nicht mehr so unbedarft gucken kann. Aber der ist schon besonders. Aber wie ist das für in eurer Sicht? Der Film beginnt ja mit so einem Prolog. Er ordnet ja auch nochmal den ersten Film ein, er nimmt die Bilder vom ersten Film mit rein und sagt, zum Zeitpunkt der Ereignisse im ersten Film ist die Welt noch nicht in so einem Zustand, es hat sich verschlimmert. Und es geht vor allem um irgendetwas wie eine Ölkrise. Auf jeden Fall spielt Öl als Währung und Benzin und eine große Rolle. Wie erklärt ihr euch das? Weil man ja durchaus für Leute, die den Film jetzt zum ersten Mal sehen, warum fahren diese Leute die ganze Zeit mit Autos durch diese Gegend, mitten in der Wüste?
Naja, also man muss ja sagen, dass der Film ist ja in Australien gedreht und Australien ist genauso wie die USA natürlich eine massive Autokultur. Und Australien ist ja noch stärker geprägt von der Besiedlung der Ränder und dieser Öde des Outbacks. Und was der Film eigentlich als Prämisse hat, ist, dass die Städte sind ja quasi eine Kriegszone. Das deutet sich im ersten Film ein bisschen an, der ist noch nicht so aufwendig. Ich finde, das ist sehr wichtig, den Vorspann des zweiten Teils, den man ja wirklich, ich habe den so oft gesehen, ich habe den sicher 50, 60 Mal gesehen. Und auch gerade diesen Vorspann. Der ist ja ein bisschen so wie Oliver Stone das zu Beginn von JFK macht. Er fasst quasi eine historische Epoche zusammen, nur ist die halt teilweise fiktiv und teilweise aber gespeist aus der Energiekrise der 80er Jahre. Was ich total frappierend finde, ist, dass er ja ermischt Szenen aus dem ersten Film und gleichzeitig Bilder aus der amerikanischen Geschichte, aus der Wirtschaftskrise Amerikas, wohlgemerkt. Und also aus den 20er, 30er Jahren. Und er macht daraus also quasi so eine retro-futuristische Alternativgeschichte. Und das fand ich immer total verstörend und faszinierend. Das Besondere ist ja auch, er beginnt ja in 4:3 Format, also in diesem, Und dann zieht er ja auf eine grandiose Weise auf durch diese Fahrt aus dem, vorne aus dem Autokühler heraus. Und das ist etwas, was für mich total irritierend damals ja anders war, weil ich habe den Film komplett in 4:3 in Pan and Scan gesehen. Die VHS-Kassette war ja nicht in Breitband. Und ich meine, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man den Film auf DVD zum ersten Mal sah. Der ist ja grandioseste Breitband. Und alle, die ihn im Kino gesehen haben, ja, die haben diese unfassbar visionären Bilder gesehen. Und ich war schon so begeistert, einfach nur über die Pan-and-Scan-Version. Und das spricht auch sehr für den Film, muss ich sagen. Aber er braucht das am Anfang, um eben diese historischen Bilder im 4:3-Format da einzupassen in dieses Modell. Das finde ich irgendwie faszinierend. Das macht ihn so allgemeingültig auch, ne? Also für die damalige Zeit so universal.
Jetzt macht er im Prolog ja nicht nur eine Geschichte auf, sondern er schafft ja auch einen Helden, eine Ikonografie. Er erzählt ja von Max, dem Retter. Die Geschichte wird dann erzählt. Was ist dieser Max für euch? Stefan, wenn du mal deine Wahrnehmung von dem Titel Helden darbringen kannst. Mad Max, ist er überhaupt ein Held? Und was ist dieser Prolog für dich?
Genau, das ist entscheidend. Für den Text, den ich gerade schreibe, beschäftige ich mich mit zwei Sachen. Einmal gehe ich die komplette Reihe durch, alle vier Teile, und beschreibe, wie soziale Strukturen erst zerbrechen. Und im zweiten Teil sind wir an dem Punkt, wo es keine sozial funktionierenden Strukturen gibt, sondern wo rein archaische Strukturen herrschen. Ne? Wie Markus da schon gesagt hat, auch diese Waffenwahl, dieses Outfit, das ist alles wirkt sehr barbarisch. Ne? In Teil 3 und Teil 4 gibt es dann wieder Elemente, die Gesellschaftsstrukturen zeigen, Modelle davon, wie sie vielleicht funktionieren können. Im ersten Teil kreiert er einen Helden, indem er ihn als normalen Polizisten zeigt, der halt der Beste seiner Einheit ist und der toughste Kollege, der aber am Schluss und schon am Schluss vom ersten Teil, und das wird in diesem Prolog ersichtlich von Mad Max 2, ein anderer wurde. Er rächt ja am Ende vom ersten Teil seine Familie auf ebenso ja, menschenleere Weise, wie die hordenden Banden das tun, wie sie seine Familie umgebracht haben. Und er wird dann schon zum Anti-Held am Ende vom ersten Teil. Er ist innerlich ausgebrannt. Also das ist eine absolut dunkle Vision eines Helden. Ne? Und dieser Prolog, der mich auch sehr fasziniert hat, so wie Markus es auch gesagt hat, von diesen geschichtlichen Bildern mal abgesehen, erschafft er nochmal einen mythisch überhöhten Charakter. Hm. Du siehst ihn, wie der in der Wüste steht, na, mit seinem schon zerrissenen Lederjacke, er hat da so eine Schiene am Bein, erkennt man noch ein bisschen die Verletzung vom ersten Teil. Aber ich glaube, es ist ja auch schon das Finalbild vom Film, was er am Anfang vom Bild reinsetzt. Das blutende Auge, das wirkt alles so roh. Diese raue Ikonografie, das hat mich auch sehr fasziniert. Was ist das für ein unglaublich düsterer Held? Ja? Er findet dann immer wieder auch so seine menschliche Seite. Er hilft dann auch den Vertriebenen und den Ausgestoßenen. Er setzt sich ja für die Guten ein, aber trotzdem ist er so unnahbar. Und das hat mich immer fasziniert an dieser Figur. Ja.
Jetzt ist ja die Handlung im Grunde genommen ja ziemlich dünn, wenn man es nur von der Geschichte her sieht, weil es geht ja darum, dass eine komische Outlaw-Gang eine andere Gruppe terrorisiert, die wohl ganz viel Benzin und Diesel haben, um das aber von einem Ort zum anderen zu transportieren. Daran werden sie gehindert. Und Max rettet eine Person aus dieser Gruppe vor diesen Outlaw-Verbrechern. Und will eigentlich ja nur Benzin für sein Auto. Und wird dann ja reingezogen. Also das heißt, er hat ja von Anfang an eigentlich sehr, sehr selbst... Er ist ja kein selbstloser Held. Er will ja etwas für sich.
Ja, also das Interessante ist, dass, glaube ich, das Mad Max-Franchise, wie man das ja heute nennt, ziemlich einzigartig ist, weil es eine enorme Entwicklung in der Reise dieser Figur nachvollziehbar macht. Und diese Entwicklung ist ja so radikal, dass man sogar den vierten Film, wo Tom Hardy diese Rolle spielt, irgendwie damit verorten will, weil man diese Mythologie nicht aufgeben kann. Ja? Also so stark ist die. Und er wird tatsächlich von einem quasi aufrechten Polizisten, der erste Film hat ja noch etwas von so einem Roadmovie-Cop-Thriller, und Rape-Revenge-Film, wenn man so will, nicht ganz Rape, aber also Revenge-Film. Der zweite Teil, der zeigt ihn ja als einen immoralischen, einen jenseits von Gut und Böse sich bewegenden, der nur an sein Überleben denkt. Und ich denke, das ist hier der Punkt, der dann zu einem Mythos wird erst. Also er wird im Laufe dieses Prozesses selbst zu einem Mythos, weil er eben über sich hinauswächst und für die Gemeinschaft ja etwas leistet, was er selbst gar nicht versteht. Denn der Laster, den er ja unter Lebensgefahr und unter Opfern dort wegführt, ist ja eigentlich ein Lockvogel, der die Angreifer ja wegführen soll vom eigentlichen Benzin. Und das wird ihm am Schluss zwar auch klar, aber es ist indifferent, wie er dann dazu steht. Also er wirkt auch jetzt nicht enttäuscht oder sowas, sondern es ist einfach, er ist dann diese Figur, ja, die alle in Erinnerung halten werden. Und da ist natürlich auch wieder das sogenannte Feral Kid, also dieses wilde Kind, mit dem er da dieses eigenartige Vater-Sohn-Verhältnis da aufbaut. Das ist dafür natürlich auch wichtig. Und im dritten Film ist es dann durchaus gar nicht so wenig nachvollziehbar, dass er zu dem Messias für eine Gruppe Jugendlicher und Kinder wird. Leider ist dieser Film natürlich gerade nicht das, was man sehen wollte, also nicht die weitere Drehung der Schraube, die dann Fury Road darstellt. Ja? Da kann man sogar behaupten, das wäre eine Art Relaunch des zweiten Films, wenn man so will. Aber Da will ich gar nicht so weit gehen. Die Idee ist eben, was macht die Apokalypse oder die Postapokalypse, was macht dieses dystopische Modell einer komplett zusammengebrochenen Gesellschaft seelisch aus einem Menschen? Es lässt ihn ausbrennen, es schafft eine Indifferenz, es zerstört die Liebesfähigkeit. Er begehrt die Warrior Woman nicht, also die haben ja alle keinen Namen. Ne? Also das ist die Frau, die flirtet ja sogar mit ihm irgendwie. Aber er begehrt sie nicht wirklich. Er geht darauf nicht ein. Also er hat kein Begehren mehr in sich. Und das, finde ich, ist ein unglaublich krasser Ausdruck einer desillusionierten Situation Anfang der 80er Jahre, die das wirklich reflektiert.
Ihn schockiert ja nicht mal die doch für seine Zeit recht drastische Vergewaltigungsszene überhaupt nicht. Während der nicht ganz freiwillig zu seinem Kompagnon werdende Flugzeug-Hubschrauber-Pilot, der mit seinem selbst gebauten Hubschrauber rumfliegt, schockiert ist von der Gewalt, die dieser Frau angetan wird, sieht Max eigentlich ja nur distanziert zu und rettet ja dann eigentlich den Liebhaber der Frau oder den Mann der Frau, während er bei der Frau gar nicht eingreift, sondern auf seine Chance wartet. Also da herrscht schon eine bestimmte Emotionslosigkeit vor. Alles wird funktional gedacht, bis hin ja auch in die Gruppe hinein, die ja sowas wie eine Mikrostruktur einer Gesellschaft darstellen könnte, dieses Camp. Aber selbst dort ist ja alles funktional nur auf das Ziel, wir müssen irgendwie dieses Benzin oder diesen Diesel von A nach B schaffen.
Diese Funktionalität war gerade entscheidend, weil er rettet den Mann, ne, weil er ihn als Mittel sucht. Diese Überlebende, das ist seine Tauschware. Er bringt sie zu der Gruppe und er liegt schon im Sterben der andere und er sagt, ich habe einen Deal mit dem. Und alle gucken ihn an und er stirbt in dem Moment gerade weg. Und dann sagt dann der Papagallo, der Chef von der Truppe, ja, wenn du einen Deal mit ihm hattest, ist er mit ihm gestorben. Es ist genau wie du sagst, es geht auf Nutzen und auf Zweckmäßigkeit aus, aber nicht um wirkliche soziale Aufopferung. Er hilft ihnen schon, aber eben, weil er seine eigenen Ziele verwirklichen will. Genau. Ja. Das ist ein Egoist irgendwo auch.
Aber fragt ihr euch nicht auch beim Gucken des Films, wenn wir jetzt so drüber sprechen, warum diese Leute überleben wollen, wenn es nur noch reine Funktionalität ist? man wird ja im Film, wenn man den guckt, so mitgerissen. Die Action-Szenen sind grandios, der Film ist spannend, die Helden archaisch, und trotzdem hat er was unglaublich Nihilistisches.
Ja, also ich finde, dass Mad Max 2 schon sehr stark an Konventionen des amerikanischen Kinos anknüpft, speziell an das Roadmovie und an den klassischen Western. Denn es ist nicht zufällig, dass Stagecoach, dieser berühmte Film von John Ford mit John Wayne in der frühen Rolle, 1939, diese Verfolgung der Postkutsche durch die Indianer, das hat einen absoluten Einfluss auf Mad Max 2 natürlich, weil es ist nicht zufällig, dass die Mohawk-Frisur, dieser Irokesenschnitt, an Indianer erinnert. Es ist nicht zufällig, dass die wirklich auf diesen kleinen Vehikeln, wie sie es ja nennen, neben dem großen Lastzug herfahren. Mhm. Also das ist eigentlich genau wie die Postkutsche, die verfolgt wird. Und das ist im Grunde dieses, die Postkutsche muss über die Plains fahren, egal wie. Ja? Man kann sich natürlich fragen, ja, muss das wirklich sein? In gewisser Weise muss es zwar sein, aber in Mad Max 2 hat sich das verselbstständigt. Das Roadmovie ist im Grunde ein permanenter Modus der Bewegung. Es gibt keine rationale Begründung mehr, warum man fährt. Man fährt, weil auf der Straße ist die Bewegung das Grundprinzip. Und Filme wie Vanishing Point zum Beispiel, der klassische New Hollywood Roadmovie über den Fahrer, der dann von der Polizei verfolgt wird, da bleibt am Schluss nur noch der Schritt in den Tod. Ja? Also Thelma und Louise. Alle Filme, die wirklich auf der Straße spielen, also klassische Roadmovies, Easy Rider, die enden fast immer mit dem Tod, Bonnie und Clyde. All diese Filme sind in Mad Max 2 mit verarbeitet und in gewisser Weise wie durch so eine Müllpresse gedreht und kommen dann quasi als postapokalyptisches Konstrukt mit voller Fahrt auf uns zu. Und das ist im Grunde auch das Kunstwerk. Genau wie beim vierten Film würde wirklich sagen, man versteht diesen Film nicht, wenn man ihn inhaltlich versucht zu erzählen. Mhm. Man kann ihn nicht erzählen. Dieser Film, den muss man immer wieder und wieder sehen, der macht auch süchtig. Ja? Das ist ein zyklischer Film, wie eine grandiose Geschichte, so eine Anekdote, die man am Lagerfeuer immer wieder erzählen kann, der aber quasi durch reine Bewegung und reine Körperlichkeit besticht. Also ein hochgradig sinnliches Erlebnis, ein hochgradig performativer Film. Das ist vielleicht einer der prototypischen performativen Filme, die man in der Zeit findet.
Ich finde diese Idee super, zu sagen, dass sie, also das mit dem Roadmovie zu verbinden und zu sagen, man fährt um des Fahrens willen, aber man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen und man könnte es ja so rückknüpfen an so eine Kulturgeschichte des Fahrens, des Autofahrens, oder man muss gar nicht so weit gehen und einfach bestimmte Vorstellungen, die heute noch in unserer Gesellschaft mit dem Auto verknüpft sind, dass man während der Autofahrt nachts abschalten kann. Viele Leute fahren mit dem Auto herum, um bei sich zu sein, für sich zu sein. Und es ist ja interessant, dass man fährt zwar das Auto, aber ein Stück weit wird man auch gefahren. Das bedeutet, gerade in Mad Max auch, diese Momente, wo die sowas wie Lachgas in ihre Tanks schießen, um noch schneller zu sein, was ja selbst bei denen dann ja zu physiologischen Affekten führt, bedeutet, dass sie dort sich lebendig fühlen, wenn sie sich eben in diese Situation des Bewegtwerdens hineinbegeben. Während das Stillstehen bedeutet, dass man sich den sozialen, also das Stillstehen bedeutet eigentlich sofort Gefahr zu laufen, in der Gewalt zu enden. Weil alle, also natürlich gibt es auch diese Angriffsszenarien mit dem Fahren, aber es gibt vor allem ganz viele Belagerungssituationen, wo es stillsteht, wo die Autos um dieses Vor, was auch zum Western, also es erinnert ja sehr stark an den Western, dieses Schrottvor, was mit einem Auto, mit einem Bus, das Tor ist ein Bus, den sie immer hin und her fahren. Im Stillstand brechen ja dann die zwischenmenschlichen Gewalteruptionen oder bricht die Gewalt hervor.
Ja, also ich denke, das ist das Spirit des Roadmovies in diesem Fall, also der aber weitergedacht wird in eine nihilistische Zeit hinein und auch ein nihilistisches Modell hinein. Denn in Easy Rider heißt es ja noch, sie waren auf der Suche nach Amerika. Max ist ja nicht auf der Suche nach irgendwas, außer nach Benzin, weil das hat sich eben verselbstständigt. Ja, ja. Und ich glaube, dass im Grunde eine Gesellschaft, also es ist im Grunde, die Sinngebung ist verschwunden Und an diese Stelle ist quasi eine Rückbesinnung auf das instinkthafte Leben, fast einen tierhaften Zustand getreten. Aber der sucht eben nicht nach Nahrung, sondern nach Benzin vor allem. Denn die Nahrung wird ja erstaunlich in den Hintergrund gestellt. Er isst so eine halbe Dose Hundefutter und ist dann zufrieden. Und da muss ich sagen, ist das natürlich, das ist schon der Gipfel des nihilistischen Kinos in dieser Zeit. Aber das verbindet ihn eben auch mit den Punkfilmen. Also er ist eben auch ein Punkfilm, wie er dann später von Alex Cox zum Beispiel als Komödien er dann noch inszeniert wurde. Also Filme wie Repo Man oder Straight to Hell. Ja. Und von daher, und es ist interessant, dass er auch in der ganzen Reihe australischer Apokalypse-Filme steht. Ja, also da gibt es ja noch, wie heißt dieser eine mit dieser Kampfmaschine, diesem Truck, weil er ist ganz eng an so ein paar Filmen. Also ich habe die alle gesehen damals, die Kampfmaschine.
Ja, es gibt doch auch von Peter Weir ein bisschen ja. Für The Cast.
Ja, richtig. Das ist, von 74. Richtig. Der ist genau Mitte 70er schon. Das ist ein echter Vorläufer davon, das stimmt. Also er steht auch in einem Kontext des australischen Genre-Kinos. Insofern, ich denke, er ist wirklich ein Spiegel dieser Stimmung, die um Energiekrise, die Idee der Überbevölkerung, die dann quasi sich umkehrt, denn in Mad Max 2 ist die Welt ja entvölkert, und die Idee des Dritten Weltkriegs natürlich geht. Ja? Also natürlich gibt es diesen Dritten Weltkrieg nicht in der Form des Atomkrieges in Mad Max 2, aber es ist der Ölkrieg, es ist ein konventionell geführter Krieg, wie man in den Bildern sieht. Und es gab ja damals auch Theorien, dass zwar die Atommächte sich bedrohen und in Schach halten, aber wenn es wirklich um Kriegshandlungen geht, man doch wieder konventionell vorgeht. Und das war ja auch so. Das war in Afghanistan zum Beispiel so. Das waren keine Atomkriege, das waren ja alles mit Panzern buchstäblich vor Ort geführte Kämpfe dann. Ja? Und diese Stimmung reflektiert der Film mit in der Zeit. Und ich habe die latent nicht ganz bewusst mitbekommen, weil ich war ja so 12, 11, 12, 13, 14 in der Zeit. Und Filme wie Die Klapperschlange, also Escape from New York von John Carpenter, Das Ding von John Carpenter, das sind alles Filme, die diesen Geist haben. Und deswegen kommen sie jetzt wieder, weil wir diese Zeit wieder haben. Und wir haben sie so buchstäblich, dass es schon hochgradig beängstigend ist.
Ich wollte noch mal kurz auf das Öl zu sprechen kommen, weil auch wenn diese archaischen Waffen zu sehen sind und in dieser Rückblende vor allem maschineller Krieg geführt wird in dem Prolog, im ersten Mad Max wird das nie erklärt. Der erste Mad Max, da haben sie viel ausprobiert. Da gibt es viele Schilder, wo drauf steht Prohibited Area. Keiner weiß, warum diese Regionen gesperrt sind. Ich habe mir damals immer so meinen Teil dazu gedichtet und dachte, naja, Umweltverseuchung oder schon irgendwelche Atomtests schiefgelaufen. Und mit dieser absolut entvölkerten Welt, wie Marco das gesagt hat, dass es nichts mehr gibt, dass der Dritte Weltkrieg alles auf Null gesetzt hat, ja, es wird auch kaum gegessen, genau, ist bloß noch die Frage, alle bekriegen sich wegen dem Öl, wegen dem Benzin, sie werden zu Tieren, diese animalischen Triebe kommen raus, und diesen Hintergrund, habe ich recherchiert, hat der Drehbuchautor, also Co-Autor vom ersten Teil, schon mit eingeflochten, und zwar natürlich die Ölkrise 73. Und wie Markus das sagte, Australien, wie die USA, ein starkes Autoland, da mussten die teilweise Schlange stehen, um nur, wie wir jetzt im Supermarkt stehen, einer nach dem anderen rein, ja, bloß begrenzte Mengen, bloß eine Packung Klopapier pro Person, gab es damals bei der Ölkrise den Fall, bitte nur so und so viel Gallonen pro Person, ja, nur für den normalen Gebrauch und nicht um Spaß zu fahren mit dem Auto. Wenn sich da einer in der Reihe vorgedrängelt hat, sagt der James McCausland, war das der Co-Drehbuchautor, da gab es ordentlich auf die Mütze. Also die haben sich da richtig bekriegt in der Schlange. Und diese sozialen Beobachtungen haben sie quasi mit reingeflochten in das Skript vom ersten Mad Max, und im zweiten Mad Max durch den Prolog kommt es natürlich zur Vollendung und gesagt, ja, die Welt hat sich bekriegt wegen dem Öl, und das war's.
Und das ist ja interessant. Das Öl ist der ausschlaggebende Grund, dass die Welt, so wie sie war, zu Ende gegangen ist, und gleichzeitig hält es diese Welt in den Überresten in Bewegung. Das heißt, die Menschen halten an dem fest, was sie eigentlich zerstört hat. Oder sehe ich das falsch? Also so habe ich das die ganze Zeit mir gedacht, dieses sie können nicht loslassen von einer Welt, die vergangen ist, und müssen selbst noch an dem festhalten, was sie zerstört hat. So ein Todestrieb, der dieser ganzen Welt von Mad Max ja bis in den vierten Teil inhärent ist.
Ja, ich denke, das ist das, was ich auch mit diesem Nihilismus meinte, dass nämlich die Welt von Mad Max 2 so eine Transitwelt ist, also eine, die durchlaufen wird. Deswegen ist es auch keine Lösung, in dieser Pumpstation zu wohnen, ja, also sesshaft zu werden, als Siedler quasi. Das sind ja die Siedler und von außen kommen die Indianer und greifen das vor an. Und das ist quasi dann wirklich auf den dritten Teil hin entwickelt. Da haben wir ja dann wieder neue Städte. Bartertown ist ja diese Stadt. Wir haben ein neues Energiesystem, die Methangase von den Schweinen, die unten runter gezüchtet werden. Aber gleichzeitig, Radioaktivität spielt da ja auch eine Rolle. Da ist ja das Wasser immer verseucht. Ja, also deswegen messen die das so. Ungeachtet, dass der dritte Teil nicht wirklich gelungen ist, muss ich sagen, ist diese Entwicklung, was ich vorhin schon meinte, also Mad Max 1 bis 3 zumindest, eine erstaunlich radikale, also ein Durchspielen von Heldenstationen, also Heldentypen auch, die man, das kennt man aus anderen Filmen, aus anderen Franchises fast gar nicht.
Was hat denn eurer Meinung, bevor wir weiterspringen und uns die nächsten Filme vornehmen, Mad Max zum apokalyptischen Film hinzugefügt? Weil wenn wir den apokalyptischen Film nehmen oder dieses Label nehmen, dann zerfällt das ja in ganz viele möglichen Kategorien. Der Zombie-Film ist postapokalyptisch oder apokalyptisch. Die Filme, diese Weltuntergangs-Pornos von Roland Emmerich sind ja apokalyptische Filme. Was hat dieser Film hinzugefügt?
Ich würde anfangen und würde bemerken, dass es die Ästhetik ist. Wie ich am Anfang angesprochen hatte, die absolut atmosphärisch gefilmten Bilder. Man nimmt sich in diesem zweiten Teil sehr viel Zeit, diese eigentlich nichts zu filmen. Also eigentlich eine Wüste zu filmen, in der es nichts ist, aber diese Stimmung so intensiv auf den Zuschauer zu transportieren. Es ist tatsächlich ein Film, den ich mir sehnen würde, mal im Kino zu sehen. Es war auch, glaube ich, einer der ersten Filme, der so einen Dolby-Track, also der hat eine super Soundabmischung im Original. Das ist auch das, was Markus am Anfang sagte, wenn diese Prolog 4:3 Bilder auf einmal so ins Breite gehen, ja, und dieser fette Motor sichtbar wird. Da gab es auf einmal ein Rauschen auf der Tonspur, dass du echt gedacht hast, boah, mir fliegt gleich alles um die Ohren. Und so affektiv, wie der Film arbeitet und rein über die Bilder erzählt. Ich denke, das ist was er hinzugefügt hat und was er oft dann später auch kopiert wurde durch billige Ableger.
Ja. Ja, also ich denke, was dazu kommt und was aber spätere Filme so nicht mehr machen, ist der symphonische Score. Denn sowohl der erste als auch der zweite Film haben ja eine erstaunlich veraltete Variante eines Orchesterscores, die man dort nicht erwarten würde. Und ich habe lange drüber nachgedacht, wieso und in welchem Zusammenhang das steht. Und ich kann es nicht anders sehen, als dass das wirklich ein klassischer Western-Score ist. Denn dieses Stampfende, dieses, das ist etwas, was man wirklich in den klassischen Western sonst noch hat. So Dmitri Tjomkin hat da so Sachen mal gemacht. In den 40er und 50er Jahren gibt es Soundtracks, die so arbeiten, die sehr aufdringlich auch sind und sehr volles Orchester bieten. Und das ist ja dann zum Beispiel in dem Fury Road auch anders gewesen. Und das war auch schon in Mad Max 3 anders, weil Maurice Jarre, das ist ja der Komponist von Lawrence von Arabien. Und der hat dem Ganzen dann wieder diese Wüstenelegie verliehen. Ja, und dieses Verspielte, der hat ja wirklich fast so eine, wie heißt der Komponist von Tim Burton, der ja, Danny Elfman, der immer so extrem verspielte Motive verwendet, die einem voll auf den Wecker gehen. Selbst sowas kommt ja in Mad Max 3 zum Teil vor. Und das sind verschiedene Strategien. Ich glaube, die sind sehr bewusst gewählt. Also George Miller ist wirklich jemand, den man da nicht unterschätzen darf. Ganz kurz will ich vielleicht noch sagen, was hat der Film dem dystopischen Kino beigefügt? Er hat ein Konzept, das man heute als Duma bezeichnet, etabliert. Die Duma sind ja die, die sich so bewaffnen, dass sie die Prepper überfallen können und ihnen das, was sie gepreppt haben, abnehmen können. Ja? Also quasi die Leute, die die ganze Zeit so alles horten, ja, sind total anfällig, weil die sind sesshaft und sind darauf angewiesen, eben in ihrem Bunker zu bleiben. Und die Duma sind die, die halt mit den richtigen Waffen den Bunker aufbrechen, die Leute töten und ihnen alles abnehmen und das plündern. Und das ist ein Konzept, was in Mad Max 2 meiner Meinung nach auf diese drastische Weise etabliert wurde.
Und deswegen sollte auch jeder diesen Film sehen, weil wer jetzt hier sinnlos und unsozial hortet, der weiß, was auf ihn zukommt. Genau.
Die Lederjacke habe ich schon.
Markus wird zum Doomer.
Nein, nicht wirklich. Dazu bin ich einfach zu humanistisch.
Wir sollten einen Schritt mal weitergehen. Ich finde, dass du nämlich eine Steilvorlage gegeben hast, weil du über den Soundtrack geredet hast, über den Score. Wenn man zu Romero's Crazies überwechselt, der hat nämlich auch einen sehr einprägsamen Score, der aber durchaus hier und da mal ein bisschen auf die Nerven zu gehen droht. Bevor wir da einsteigen, bei The Crazies kann man ja wirklich die Geschichte ein bisschen zusammenfassen, anders als bei Mad Max, also alle, die sich bisher gefragt haben, warum haben wir die Geschichte von Mad Max nicht zusammengefasst, die ist eigentlich nicht wirklich zusammenzufassen. Markus hat es ja schon gesagt, den Film muss man erleben, bei The Crazies ist es anders. Stefan, willst du Crazies zusammenfassen, um was es geht?
Markus lacht,
also kalt erwischt.
Ich habe den Film gestern Abend stimmungsvoll gesehen. Er hat mich sehr getroffen. Ich hatte mir die Arrowbox vor 2,5 Jahren geholt, wo diese drei Flops, diese Zwischenwerke von Romero drin sind. There's Always Vanilla und Season of the Witch. Den habe ich noch nicht gesehen. Den nehme ich mir als nächstes vor. Und was hat mich so fasziniert an The Crates, als ich ihn gestern gesehen habe? Diese unmittelbare Handlungseinstieg. Also es wird irgendwo eine Katastrophe gemeldet, ein Virus sei ausgebrochen und sofort steht die Artillerie da, also die Army. Die sperren sofort alles ab. Keiner darf sich mehr bewegen. Die Leute werden auf einmal erschossen. Das geht hintereinander weg. Mit dem Vorspann sehen wir noch einen Vater, der verrückt geworden ist und der sein Haus niederbrennt, ist auch sehr wichtig. Und die Sicht der Kinder, die das bezeugen und noch gar nicht glauben können, was da passiert. Die Mutter ist tot. Das hat mich auch sehr getroffen. Also der Film geht von der ersten Minute an richtig zur Sache. Dann gibt es ein bisschen hin und her. Es werden bestimmte Sachen ausprobiert. Auch ein Gegenmittel wird getestet in einem Labor. Und man spürt ständig diese tickende Zeit im Hintergrund. Romero schafft es aber, ohne zu technisch jetzt zu werden, eine Handlung zu erzählen und uns die Figuren nahezubringen. Das ist eine Gruppe, zumeist von zwei Männern und einer Frau, die vor der Army flüchten, weil sie nicht in Quarantäne gesteckt werden wollen, sondern ihr eigenes Ding machen. Und die rennen eigentlich den ganzen Film ums Überleben. Und immer wieder werden diese Sachen eingestreut. Wie ist der Stand des Virus? Wie weit hat er sich ausgebreitet? Was kann die Army tun? Und sie kann eigentlich nicht viel tun, außer ein paar Leute in Quarantäne zu stecken. Und das kann ich als spoilern, diesen unglaublich ernüchternden Schluss auch, wo dann gesagt wird, ja, die Mission haben sie gut gemacht, diese Stadt, es geht um 3000 plus Einwohner, da haben sie 2/3 jetzt in Quarantäne bringen können, guter Job. Bloß unter uns gesagt, jetzt gehen sie mal in die nächste Stadt, weil ich habe da so eine Info, da geht es jetzt auch gerade los. Und dann sagt dieser Colonel, ist es glaube ich, ganz ernüchternd, okay. Dann wird das noch relativ lang gezeigt am Schluss, so über 5 Minuten, wie sie den dann waschen, wie der sich umziehen muss und dann in die nächste Stadt scheinbar fliegt. Unglaublich bitterer, düsterer Schluss auch. Ja. Also eigentlich für die Flucht vor dem Virus, darum geht's.
Ja, man muss ja dazu sagen, der Grund, warum das Militär in dieser Kleinstadt sofort vor Ort ist, ist, dass dies ein Kampfstoff ist, den das Militär entwickelt hat. Trägt den Namen Trixie und die wollen natürlich das ganze Ding auch vertuschen. Es geht ja in dem Film auch ganz viel um die ganz hohe politische Ebene bis hoch zum Präsidenten, den Romero ja selber spielt, der ja nur von hinten gezeigt wird. Ist auch ganz obskur. Also wie in so einem James-Bond-Film hat man das Gefühl, sitzt der amerikanische Präsident da mit dem Gesicht abgewandt und soll quasi den Auftrag geben oder sagen, er gibt den Ernstfall frei, wenn es gar nicht anders geht, dann soll dort die Atombombe abgeworfen werden. Das heißt, der Film spielt von Anfang an in dieser Spannung zwischen Freiheit versus Sicherheit. Die Dorfbewohner, die gar nicht wirklich informiert werden, die nicht wissen, was los ist, sie werden von ihren Befreiern, so inszenieren sich die Soldaten, erst eingesperrt und irgendwann sogar gejagt. Und es gibt dann eben auch Aufeinandertreffen, tödliches Aufeinandertreffen zwischen Widerstandsgruppen und eben dieser einen Widerstandsgruppe, der man den ganzen Film überfolgt.
Ja, finde diesen Film, ich habe ihn jetzt vielleicht auch nach längerer Zeit mal wieder zum ersten Mal gesehen, aber insgesamt sicher 8-9 Mal gesehen in meinem Leben. Der Film wächst unheimlich, wenn man ihn öfter sieht, weil er einerseits zwar sehr überdeutlich ist, das ist typisch für Romero, also er hat sehr deutliche Bildmetaphern, wenn die Soldaten da in die Privaträume kommen und die Leute dann wirklich zum Teil ja nackt sind oder so, also das sind so ganz deutliche, drastische Bilder von Home Invasion, dann laufen die Soldaten über so Kinderspielzeug und das sind dann aber ausgerechnet wieder Soldaten, also Spielzeugsoldaten, die dann umgeworfen werden. Ja. Das sind so wirklich ganz deutliche metaphorische Bilder, die Romero sucht, und er benutzt das Genre-Kino wirklich, um eine linke Kritik an amerikanischer autoritärer Politik zu üben, wie sie in im Vietnamkrieg natürlich vorherrschend war, wie sie aber vor allem auch in der Kent State University 1970, wo es diese Ausschreitungen gab, als die Nationalgarde auf demonstrierende Studenten geschossen hat und wo es auch Tote gab. Also quasi dieses Trauma, dass Amerikaner auf Amerikaner schießen, auf öffentlichen Befehl hin. Das ist etwas, was dieser Film ganz selbstverständlich etabliert. Deswegen ist er auch so verstörend, weil, wie ihr es eben richtig beschrieben habt, das passiert ja dann einfach. Also das ist die logische Folge, ja. Völlig klar, hier ist quasi da dieser Virus und da wird dann die Garde hingeschickt, ja, und die Leute werden zur Not erschossen. Und interessanterweise ist es ja genau nicht das, was gerade aktuell passiert in den USA, obwohl wir ein autoritäres, ultrarechtes Regime dort an der Macht haben. Es ist aber eher die, dadurch entlarvt sich das auch. Es geht eher um die Wirtschaft. Es geht darum, die Wirtschaft darf nicht geschädigt werden. Deswegen ist ja unangenehm, muss man jetzt Leute unter Quarantäne stellen und so. Oh, läuft das dann alles überhaupt noch? Die müssen wir jetzt auch noch unterstützen. Also all diese Überlegungen spielen ja in dem Romero-Film gar keine Rolle. Da geht es ja nur darum, wir müssen diese Stadt auslöschen. Sonst kommt raus, dass wir unsere eigenen Leute mit einem biologischen Kampfstoff, der sowieso nicht in Ordnung gewesen wäre als eine amerikanische Entwicklung, ja, vergiftet haben. Und noch ganz kurz die Reaktionen, also was aus diesem Virus, ja, das ist ja ein Virus, das wird ja sogar gesagt, was aus dem Virus, der übers Trinkwasser geht, ja passiert, ist, dass völlig harmlose Leute wie diese ältere Dame, die dann am Stricken ist, wirklich hochgradig gefährlich werden und dann ja auf diesen Uniformierten in dem Schutzanzug, in dem ABC-Schutzanzug, dann mit der Stricknadel einsticht und danach ganz seelenruhig weiter strickt mit der blutigen Nadel. Der Film ist mit der blutigen Nadel gestrickt. Das ist schon frappierend. Und manchmal denke ich mir, der Film hat nicht den Ruf, aber ich finde es einen der besten Filme von Romero, einen der intensivsten aus heutiger Sicht.
Da gibt es jetzt mindestens zwei Punkte, wo ich sofort reinspringen will. Ich spring mal direkt zu der Amerika-Analyse von dir. Darüber habe ich nämlich auch viel nachgedacht. Warum Amerika jetzt, man würde es ja eigentlich klischeehaft erwarten, gerade bei Trump, dass er anders damit umgeht, aber eigentlich ist es ja auch relativ naheliegend, dass es nicht tut, weil Trump ja eigentlich der Effekt oder so das Ergebnis, das Produkt des Kapitalismus ist und des Neoliberalismus, der die Politik ja nur noch als Handel sieht. Insofern ist das super interessant, den mit dieser alten Politik, wie sie Romero darstellt, zu vergleichen und zu sehen, wie die heutige Politik in Amerika ganz anders funktioniert und diese Diktatur eigentlich eine ist, die der freie Markt regelt, weil die Leute, die sterben werden, die an diesem Virus sterben werden, sind die Leute, die kein Geld haben. Alle anderen können sich in ihre dicken Häuser zurückziehen. Und das ist interessant. Trotzdem gibt es, finde ich, viel bei dem Film, was man auf das heutige, auf die heutige Situation beziehen kann. Da finde ich zum Beispiel eine Sache interessant, die, auf die du schon angespielt hast, nämlich die Wirkung dieses Virus. Ich habe das so verstanden, ihr könnt gerne widersprechen, aber ich habe das nicht nur so gesehen, dass die zu reißenden Bestien werden, sondern dass dieses Virus unterdrücktes Begehren oder weggeschobene Ängste oder Abgründiges hervorholt. Also diese Frau, die da seelenruhig sitzt und strickt, steht auf und sticht diesen Mann ab und setzt sich wieder hin. Dann gibt es diese eine Szene, da gibt es ja so eine lange Kampfszene, wo die Bürger dieses Ortes sich mit diesen Soldaten in den ABC-Anzügen wie auf so einem Schlachtfeld gegenüberstehen und sich gegenseitig erschießen, beziehungsweise die Soldaten werden ja teilweise mit Spitzhacken und Mistgabeln umgebracht. Und dann gibt es diese eine Frau, die dort mit einem Besen kehrt. Und erst dachte ich mir, was ist jetzt hier, was macht Romero jetzt an dieser Stelle? Bricht hier jetzt Slapstick-Humor in den Film ein? Irgendwie ja schon, aber das ist eine Infizierte. Und genauso ist ja dieses Verhalten der einen Frau in der Gruppe, die dann die Soldaten verführen will, weil sie von ihrem Vater ja die ganze Zeit unterdrückt wird, keine eigene Sexualität ausleben zu dürfen, weil der Vater natürlich ein Pädophiler ist oder ein Inzest, also der seine eigene Tochter begehrt. Wo man ja auch, und das ist das Interessante, wo immer offen gelassen wird, wer ist eigentlich wirklich infiziert, wer ist es nicht, war der Vater infiziert? Dieses nie genau wissen, wer ist gut, wer ist böse. Und ich finde diese Unübersichtlichkeit, dass also ein Virus plötzlich verborgenes Begehren oder verborgene Ängste hervorholt, finde ich schon, dass man damit auch heute einiges beobachten kann. Also dieses Horten, diese Hamsterkäufe, wo plötzlich eine Angst hervorkommt vor dem Verfall, vor dem Abstieg, vor dem sozialen Abstieg, dass Leute sich wirklich um solche Dinge streiten, also wo Schlägereien, und das wurde ja schon berichtet auch, dass es bei uns passiert ist, wegen Seife, wegen Desinfektionsmittel, aber auch wegen banaleren Dingen wie ein Klopapier. Ich meine, jeder könnte auch in der Dusche seinen Arsch abwaschen, ja, um es so zu sagen. Aber die Leute klammern sich an solche Alltäglichkeiten fest, und das, finde ich, bemerkt man auch bei diesen Infizierten bei Romero. Sie klammern sich auch an solche komischen Alltäglichkeiten fest, an solche Praktiken, die sich immer und immer wiederholen. Das Stricken, das Kehren, sogar am Schlachtfeld wird gekehrt. Wäre auch ein schöner Filmtitel eigentlich, sogar am Schlachtfeld wird gekehrt.
Ich möchte bloß kurz als Zwischenvorlage, könnt dann weiter ausführen, sagen, es gibt ja diesen Spruch in dem Film oder diesen Dialog zwischen dem Wissenschaftler und dem Army-General oder einem der Verantwortlichen von der Army. Weil ja auch in dem Film so gekonnt dargestellt wird, dass die Army nicht umzugehen weiß mit dieser Situation, weil sie die Ursache zwar ja ein bisschen sieht, aber sie kann sie nicht komplett nachvollziehen und sie hat keinen Wirkstoff dagegen. Dazu braucht es die Wissenschaftler. Und dann sagt der Wissenschaftler, glaube ich, also korrigiert mich, wenn es jetzt nicht ganz richtig ist, entweder sie haben hier Tote oder sie haben Verrückte. Die beiden Auswege gibt es vom Virus. Und das ist, also entschuldige mal, das trifft halt den Nagel auf den Kopf. Ne? Und darauf aufbauend entwickelt sich der Film auf. Der ist unglaublich auf den Punkt, der Film.
Ja, also man muss sagen, übrigens, ich ganz kurz, der Dr. Watts, also der bärtige Wissenschaftler, der so ein nerdiger Typ ist, ja, super.
Mit seiner unglaublich tiefen Stimme.
Ja, genau. Der ist auch gleichzeitig der mahnende Wissenschaftler in Dawn of the Dead später nochmal, der im Fernsehen immer zu sehen ist. Ne? Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil das sind so Kontinuitäten, die Romero ja auch mit sich selbst, der taucht ja auch wieder auf in Dawn of the Dead und anderen Filmen, der entwickelt das ja immer weiter. Und im Grunde ist das so eine Art Missing Link. Der Film ist das Missing Link zwischen all diesen Zombie-Filmen, die er gedreht hat. Und er ist der politischste dieser Filme, weil er so explizit ist. Jetzt sagen wir mal, vielleicht Land of the Dead wird dann noch mal konkreter in der späteren, in der Bush-Ära. Ne? Aber bei Crazies ist es wirklich, ich müsste mal nachgucken, da war Nixon an der Macht. Ne? Das war die Zeit, wo Nixon Präsident war. Das müsste man mal gucken. Auf jeden Fall wäre sehr naheliegend. Die Machart des Films...
Ja, ist Nixon.
Okay, ja, genau. Das macht Sinn. Und die Machart des Films ist total prägnant. Also du hattest die enervierende Musik erwähnt. Die Musik ist aber wichtig dafür, weil sie diese permanent, diesen Druck, dieses martialische, ja, auch das ist ja so ein Marschrhythmus zum Teil, ja, der da sich immer wiederholt auf der Musikebene. Meintest du das mit nervig?
Ja. Also ich fand das ein bisschen zu überpräsent. Mhm. Es gleicht, also das geht ja bis hinein in den Schnitt, also diese schnellen genau. Schnitte, dieses Hin- und Herspringen, da zieht er unglaublich viel Tempo rein.
Es ist ja wirklich ein Actionfilm auf die Weise. In den 70ern hat man ja in Actionfilmen, sagen wir mal, 3 Action-Szenen gehabt normalerweise. Ja? Und dann war man zufrieden. Also French Connection war so ein Cop-Action-Film. Und er hatte dann diese zentralen Action-Szenen. Aber diese Non-Stop-Action, wie wir sie heute im Action-Kino haben, als Format, und nicht als Genre, ich sehe das ja als Format, das ist etwas, was bei Romero frappierend ist, weil ich war überrascht, was für ein hohes Tempo der Film vorlegt. Und mit diesen ständig wechselnden Darstellern. Das führt leider dazu, dass man sich nicht wirklich identifizieren kann mit den Figuren. Er hat wirklich ein Ensemble. Später hat er das gelernt. In Dawn of the Dead beginnt er ja dann damit, die Zufallsgemeinschaft zu reduzieren und dann auch weiterzuentwickeln und zu charakterisieren. Wir erfahren ja nicht so viel außer Stereotypen. Ja, wir waren in Vietnam und du warst halt eher der Kriegsverbrecher und ich war irgendwie eher der korrekte Typ. Und so entwickelt sich das ja zwischen den beiden Männern, die um die Frau buhlen. Ne? Und die Frau hat nicht wirklich eine Kontur. Also all diese Dinge sind ja auch zu kritisieren an dem Film. Auch, dass er Laien, Romero betont ja, dass er zum Teil Schüler von der Schule dort in die ABC-Anzüge steckte, als Statisten, weil sie zu wenig Geld für andere Erwachsenenstatisten dann hatten. Und manche davon sind wirklich total klein. Das muss man mal drauf achten. Wenn man das weiß, ist das zum Teil unfreiwillig komisch. Also vor allem am Schluss ist der Typ, der neben dem Colonel dann langläuft, ist total klein. Ne? Wo man so denkt, hätten sie da nicht wenigstens einen vom Set nehmen können, der erwachsen ist. Und es kann auch ein Zufall sein. Auf jeden Fall, das fand ich schon sehr überraschend und auch toll gemacht eigentlich, auch wenn es enervierend ist. Aber das Enervierende gehört bei dem Film dazu, meiner Meinung nach.
Was ich so toll finde, ist, dass er ein Thema aufgreift, was ja später auch einige Filmemacher aufgreifen. Also auch er, finde ich, hat in der Art, wie er mit der Army umgeht, wie er mit diesem Topos umgeht, dass der Mensch am Ende fast gefährlicher ist als das Virus. Das findet man ja dann auch ganz massiv bei Cronenberg, bei Rabbit. Ja.
Shivers.
Und nochmal später. Shivers auch nochmal, genau. Also Cronenberg hat da, finde ich, auch in der Ästhetik und in der Art, wie er die Figuren führt, wirken die Filme wirklich wie Geschwisterfilme zum Romero-Film. Aber auch 28 Days Later, später von Danny Boyle, nimmt ja quasi das gleiche Narrativ, dass ein Virus sich ausbreitet und am Ende, im Finale, das britische Militär wesentlich gefährlicher ist als die Zombies selbst. Also diese Idee, die ja jetzt heute auch in den Zeitungen und in den intellektuellen Diskursen, also wenn man jetzt auf die Debatte, die einige ja rezipiert haben, Agamben, ja. Giorgio Agamben, italienischer Philosoph, und Slavoj Žižek, den, glaube ich, kennt so gut wie jeder slowenischer Philosoph, die sich so ein bisschen, nicht bekriegt haben, aber gegenseitig korrigiert haben, Agamben, der irgendwie sagt, wir Menschen lassen jetzt unsere ganze Freiheit fahren und uns auf das nackte Überleben reduzieren, während Žižek sagt, so ist es überhaupt nicht, wir werden auf den Boden der Tatsachen geführt und müssen einsehen, dass der Mensch selber eine Art Virus ist und dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben, aber trotzdem müssen wir irgendwie überleben. Diese Spannung zwischen Freiheit und Schutz, zwischen Freiheit und Sicherheit ist ja auch heute, finde ich, und das macht den Film, finde ich, deswegen auch so politisch stark, den heute sich anzugucken, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn der Ausnahmezustand herrscht.
Es gibt eine, glaube ich, ganz wichtige Szene, und der Film hat viele entscheidende Szenen. Sprechen wir mal von Lagerkoller, wenn du zu Hause eingesperrt bist, so wie wir jetzt, wir kommen nicht raus. Ja. Nein, also diese Pädophilie oder Vergewaltigungsszene, also die hat mich auch nochmal sehr schockiert. Ich gebe ja immer gern zu, wenn man immer mehr Filme gesehen hat und haben auch schon ziemlich drastisches Zeug gesehen, ja, wird man abgestumpft so ein bisschen. Aber hier aus der Situation heraus, aus der Dramaturgie, war ich extrem geschockt, was da passiert ist. Ja, wenn der Vater die Tochter vergewaltigt und ich glaube, er entjungfert sie auch noch, sie blutet danach. Also das ist, da fährt er richtig Vollgas. Und das passiert ja alles in dem Haus, wo sie sich scheinbar sicher fühlen. Ja, wo sie Zuflucht suchen vor der Armee und sagen, hier können wir mal eine Nacht bleiben. Und dann passiert, dass der andere, natürlich bedingt durch das Virus, verrückt wird, ja, und ausflippt. Und so im Haus passiert das. Und in dem Moment bist du als Zuschauer mittendrin und willst mit denen ganz schnell aus dem Haus wieder raus. Und das machen sie dann auch. Und ich finde, das ist auch so eine ganz dichte Atmosphäre, die da erzeugt wird.
Ja. Aber das meinte ich gerade eben. Du weißt ja zum Beispiel auch nicht, ob der Vater das Virus hat, der sich ja dann zwar erhängt, aber auch der andere, der scheinbare Kriegsverbrecher, bei dem ja auch all dieses Unterdrückte hochkommt, ist ja sich soweit noch klar, dass er sagt, ich glaube, ich habe den Bug. Ich glaube, er spricht davon immer, I have the bug. Und beim Vater ist es auch so eine Frage, ob das nicht hochkommt, ob da nicht ein Begehren nach oben kommt und er deswegen seine Tochter vergewaltigt. Und das Frappierende an dieser Szene ist, die ist ja gar nicht so explizit gefilmt, aber was diese Szene so brutal macht, dass man am Anfang nicht weiß, ob die Tochter mitmacht. Also die Szene wird von Romero unglaublich lange so geführt, als würde die Tochter selber das jetzt genießen und dann kippt es irgendwann um. Also so die
wie wenn sie in so einem Trance-Zustand wäre. Das hat mich auch an Straw Dogs von Peckinpah erinnert.
Ich wollte genau dasselbe sagen. Ich wollte sagen, das ist genau wie bei Straw Dogs, bei dieser Vergewaltigungsszene, wo es ganz lange so ist, wo du nicht weißt, ist das jetzt eine Vergewaltigung oder ist das einfach, was ist hier los? Natürlich weißt du bei Crazies, das ist die Tochter und das macht das Ganze fast unerträglich.
Ich finde den Begriff Bug dabei schon sehr interessant, weil es gibt ja einen Film von William Friedkin, der Bug heißt. Und ist ja ein Film über einen Lagerkoller, wenn man so will. Also über zwei paranoide Menschen. Der eine steckt die andere ja buchstäblich an mit dem Virus der Paranoia. Und beide haben dann das Gefühl, dass Käfer unter ihrer Haut leben oder so, ne? Oder Läuse oder sowas. Und beide schirmen sich ab mit Alufolien und so weiter. Also, und das ist ja ein Film, der in den 2010er Jahren gedreht wurde als Reaktion auf diese extremen Paranoia-Tendenzen, die man im Internet und so weiter also sich entfalten sah. Und ich finde, wir kommen ja später noch auf Take Shelter, also in 1-2 Stunden. Und da ist es so, dass Take Shelter ja auch in dieser Zeit gedreht wurde und auch genau auf dieser Stimmung basierte. Also es ist interessant, dass bei Romero solche Schwingungen schon auftauchen, bei David Cronenberg tauchen sie auf und bei Carpenter. Das sind alles Linksintellektuelle, aber nicht alle intellektuell im weitesten Sinne, bei Cronenberg würde man es vielleicht sagen, die aber sehr reflektiert und eben aus einer kritischen linken Perspektive mit der amerikanischen Regierung Konflikt sich sehen, ja, und so ihre Filme gedreht haben. Das finde ich total spannend. Brian De Palma wäre vielleicht jemand, der auch so ein Bewusstsein hat.
Worüber ich gerne noch sprechen will, sind diese Anzüge, diese Gasmasken, weil die sind ja nicht einfach nur funktional von ihm so gesetzt, sondern die sind von Romero ja so benutzt, dass er diesen ganzen Apparat entmenschlicht und dass man nicht mehr weiß, ob man mit menschlichen Wesen zu tun hat. Und die Gasmaske, finde ich, gehört für mich, und die taucht später bei Take Shelter ja auch nochmal sehr prägnant auf, eines der Bildmetaphern für Apokalypse schlechthin. Und es ist ja gleichzeitig ein Gegenstand, der dich selbst schützt, aber gleichzeitig isoliert und auf dich selbst zurückwirft, weil du eingeschlossen bist und entmenschlicht. Das heißt, du bist in dem Moment, verlierst du dein Gesicht. Ist es euch das auch so gegangen, dass das fast was Zombiehaftes hatte? Also dass diese Armee in ihren Schutzanzügen, die man natürlich als Schutzanzüge wahrnimmt, beängstigender waren als die Crazies, als die Verrückten?
Ja, du hast das schon auf den Punkt gebracht, diesen Zombie-Charakter. Romero ist ja in dem Fach Firm natürlich, aber wie er diese, ja sag mal, eiskalten, blasskalten, weißen Anzüge hernimmt, die wirken ja wie Gespenster. Ne? Mhm. Und auch die Maske. Es wurde ja auch dann später im Horrorfilm noch populär mit diesem Bloody Valentine-Reihe, wo dieser Spitzhackentyp mit der Maske rumläuft.
Das hat sowas
Dämonenhaftes. Ne? Also ich bin da, habe die nicht alle immer so gleich so viel gesehen, aber wenn ich so eine Gasmaske sehe, sieht das erstmal gruselig aus. Ne? Das sieht befremdlich aus. Und unabhängig davon, dass die Funktionalität der weißen Anzüge gut mit dem Kunstblut einhergeht, dass das immer schön spektakulär wird, hast du recht, wenn ich so Leute über das Feld marschieren sehe in solchen weißen Anzügen, kommen mir die vor wie Zombies. Wie so eine anonyme Masse, die mich auffrisst.
Ja, genau.
Und dadurch auch, dass ich durch die Maske nicht die Gesichter sehen kann, die Leute identifizieren kann, gibt es ja auch noch die interessante Szene am Anfang, wo auf einmal dann der Colonel also begrüßt wird und der unter ihm ist der General, ich bin in Army-Technik nicht so firm, ja, der sagt auf einmal, Moment, ich will, nee, der Bürgermeister ist da und möchte mit einem Höheren sprechen. Und auf einmal sagt dann, ja, Colonel, dann sprechen Sie mal mit dem. Und der nimmt dann die Maske ab
ja.
Und dann kommt der afroamerikanische Darsteller zum Vorschein und der Bürgermeister erstarrt in Ehrfurcht und Respekt, oh, ein Colonel. Aber das geschieht natürlich eher durch dieses bewusste Maske runtersetzen erst. Ne?
Ja, ich denke, was daran auch prägnant ist, was mich immer beeindruckt hat, war das Plakatmotiv, das ja sehr stark auf dem ikonischen Bild aufbaut, also mit diesem schwarze Maske, weißer Anzug und Maschinenpistole. Das ist etwas, was, glaube ich, schon auch die Bildwelt des Kalten Krieges reflektiert. Also ich war damals ja jetzt, da war ich ja gerade geboren, als der Film da gemacht wurde, aber wenn man Bilder aus der Zeit sieht, da gibt es ja noch zum Beispiel diese Atomaufklärungsfilme aus den 50er und 60ern, da spielt diese Gasmaske immer eine Rolle. Die Gasmaske hat eigentlich die ganzen Kriegsgeschehen auch immer begleitet und spielte eigentlich auch bei der NVA eine wesentliche Rolle, also noch in der DDR. Mhm. Also es war immer in der Zeit des Kalten Krieges, dass man eine Gasmaske hatte, dass man wissen musste, wie eine Gasmaske funktioniert, weil es passieren könnte, dass man sie braucht. Und deswegen aktiviert dieses Bild des Mannes mit der Gasmaske und der Waffe immer so, also auch diese Angst vor dem anonymen Feind. Das könnte also ein Propagandaplakat sein, ja, also wie, um den Filmtitel mal zu zitieren, Die rote Flut, und dann sieht man diesen anonymen Gasmasken-Waffenträger und das ist dann der Feind, also weil das ist der ultimative Feind, also dieses Bild. Und das macht Romero aus einem amerikanischen Soldaten. Und das ist eigentlich das Provozierende daran. Deswegen ist sein Film, man darf den nicht reduzieren auf seine Funktion als Genrefilm. Er ist wirklich ein politisches Statement. Er ist fast ein Essay-Film auf die Weise, weil er will ja auch wie eine Reportage wahrgenommen werden. Er hat ja deswegen auch bewusst immer wieder Bilder, wie zum Beispiel die in schlechterer Qualität dann da eingeschnitten werden, wie das Flugzeug, das man sieht, und auch andere, wenn Panzer dann fahren und so weiter. Also er macht das ja wirklich so, als wäre das so eine Doku-Soap, wie man das heute sagen würde.
Wenn man sich das heute vorstellen würde, wäre es natürlich die Schutzmaske, die Gesichtsmaske bei Corona. Und auch da muss ich gestehen, fände ich es extrem unheimlich und finde es auch immer noch befremdlich, wenn ich draußen Menschen mit Schutzmaske herumlaufen ja. sehe. Also in dem Moment, wo das Gesicht nicht mehr vollständig identifiziert werden kann, was unglaublich wichtig ist, und das merkt man ja auch schon in der immer wichtiger werdenden Kommunikation über soziale Medien, wo Mimik und Gestik fehlt, dass dort was verloren geht. Das ist ein Beginn der Apokalypse, oder zumindest bekommt man Angst. Also, und diese Doppeldeutigkeit, also man könnte es vergleichen mit der Idee des Pharmakons, also der Medizin, die gleichzeitig heilt und schadet. Da ist dann auch so eine Gesichtsmaske sehr, sehr nah dran. Also das sich zurückziehen, obwohl man im öffentlichen Raum ist, und sich unkenntlich zu machen. Und mit diesen Affekten spielt der Film, und diese Affekte sind heute auch, nehme ich zumindest bei mir, sehr, 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 sehr intensiv wahr.
Ja, du sprichst was sehr Wichtiges an. Aus dem realen Leben kann ich sagen, vor einigen Tagen war die Kassiererin beim Supermarkt sehr zufrieden oder auch glücklich, wenn jemand normal mit ihr spricht. wenn man sich bedankt, ne, wenn man nicht so panisch reinrauscht, in den Supermarkt sein Zeug packt und vor lauter Angst fluchtartig das Ding verlässt. Ne. Es sieht natürlich momentan anders aus bei uns, überall sind Absperrbänder, man muss sich an diese Umgebung gewöhnen. Aber wenn man sich, Herrgotts Namen, sage ich mal, an die normalen Regeln hält, ja, die uns ja so auferlegt wurden, und diese Kommunikationsfähigkeit und dieses soziale Miteinander aufrechterhält, dass man trotzdem guten Tag und auf Wiedersehen und Danke sagen kann. Also ich hatte das Gefühl, als ich einkaufen war, bin ich bestimmt nicht der Einzige, aber hat sie sich sehr wohl gefühlt, weil man doch noch sich als Menschen wahrnimmt, weil man sagt, das ist nicht nur eine Funktion hinterm Supermarkttresen, damit ich an meine überlebenswichtige Nahrung komme. Oder wenn man Bekannte trifft auf der Straße, aus der Nachbarschaft, dass man sich trotzdem zuwinkt, ne, und dass man nicht so wie Zombies eben aneinander vorbeigeht und sich nicht mehr begrüßt. Also dieses Miteinander, darauf will ich raus, dieses Soziale, das ist entscheidend, denke ich, in unserer Zeit. Dass wir trotzdem nicht verlernen, miteinander zu sprechen. Und auf die Gasmaske nochmal ganz kurz, die Leute werden den Film sicher angeguckt haben. Am Schluss, also was ich so als bitteres, ernüchterndes Finale auch angeteasert hatte, das ist ja wirklich auch auf die Maske bezogen. Da kommen drei Anzugsträger und schießen. Und er mit der Frau, die dann erschossen wird, im größten Drama, wo man denkt, das sind irgendwelche Army-Typen. Ja? Mhm. Und das sind dann irgendwelche Football-Schüler von ihm oder die sogar High Coach, die kennen sich, das ist ihr Trainer. Die haben sich diese Masken angezogen, um sich zu tarnen, weil sie denken, sie haben da besseren Schutz und sieben seine Frau nieder und erschießen ihn fast. Und erst als er zwei erschossen hat, wo er dann so erschrocken auf seine Waffe schaut, ich habe gerade zwei meiner Schüler erschossen, und der andere dann die Maske runtersetzt, sagt er, oh Gott. Und dann wird ihm erstmal klar, durch dieses Abnehmen der Maske, was passiert hier eigentlich? Darauf wollte ich noch kurz zu sprechen kommen.
Wobei das ja nicht das letzte Bittere ist. Ich finde es noch viel bitterer. Der eine Hauptdarsteller scheint ja der einzige zu sein, der immun ist. Und der Wissenschaftler, der überlebt hat, der irgendwie sagt, naja, der andere, der ja eigentlich schon das wahrscheinlich kurz vorm Durchbruch war, der bärtige Wissenschaftler mit der tiefen Stimme, von dem du schon erzählt hast, Dr. Markus. Der war ja kurz vorm Durchbruch und ging ja dann ohne seine Schutzkleidung hinaus und wurde für einen ganz normalen Bürger gehalten und mitgeschleift. Dann bricht eine Panik aus und er wird, er fällt und stößt sich den Kopf und stirbt und alles, also der Impfstoff ist wohl dahin. Und der eine Wissenschaftler sagt, sie hätten da irgendwas gefunden, werden aber nicht schlau draus, jetzt müssen sie halt irgendwie warten, bis jemand finden, der immun ist. Und ausgerechnet, diese eine Hauptfigur geht an dem vorbei und die Soldaten sagen noch, wollen sie den testen? Und dann sagt er, bin ich denn verrückt, warum soll ich denn den testen? Also wo auch so eine Form von Unterschied zwischen Stadt und Land, zwischen den verschiedenen sozioökonomischen Schichten deutlich wird, dass der Army-Wissenschaftler denkt, ja, wieso sollte so ein Dorftrottel da jetzt immun sein? Warum soll ich den hier jetzt irgendwie mir angucken? Und diese Chance vertan wird. Also wie schwer es ist, aus bestimmten Sichtweisen, die so tradiert sind, die so eingeübt sind, die so alltäglich sind, auszubrechen. Selbst in so einem Ausnahmezustand muss alles nach Protokoll laufen. Und genau dieses Protokollhafte führt ja dazu, dass der Virus am Ende in Crazies auch überhaupt nicht unter Kontrolle zu bringen ist.
Ja, ich finde, man muss abschließend zu Crazies auch nochmal betonen, der Film wird ja in Deutschland erscheinen. Es wird ja eine Dreier-Edition auch der besagten drei Filme geben, die vergessen sind in der ganzen Zombie-Geschichte, die Romero so berühmt gemacht hat. Cape Light bringt dieses Dreier-Set raus und ich schreibe gerade das Booklet dazu. Von daher freue ich mich natürlich sehr, dass wir hier diese Ideen so entwickelt haben und auch vertieft haben. Und und hoffe natürlich, dass auch in Zukunft Leute sich diese Filme und vor allem auch Crazies nochmal angucken werden.
Nachdem Markus ja jetzt schon darauf hingewiesen hat, dass der Romero-Film in Deutschland endlich erscheint mit seinen Texten, könntest du ja auch nochmal, das haben wir ja verpasst, nochmal sagen, an was du sitzt bei Mad Max, weil du ja auch, habe ich ja schon gesagt, einen Aufsatz schreibst über die Mad Max-Filme. Und wann wird denn der erscheinen, Stefan?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was die Krise aus den Buchpublikationen und aus der Wirtschaft macht. Also ich denke, da kann Markus wahrscheinlich besser was dazu sagen als Co-Herausgeber, wie das mit dem Verlag gehandhabt wird. Aber ich denke, dass es in der nahen Zukunft passieren wird, dass der Aufhänger war ja die Tagung, die Konferenz Dystopien in Serie, die ich letztes Jahr in Berlin besucht habe, wo wir uns auch getroffen haben, Markus. Und das war schon sehr fruchtbar und sehr spannend, wie da diskutiert wurde. Und da hat man auch gemerkt, dass das ein Thema ist, ein Stoff, egal ob im Spielfilm oder Serie, der auch ein Publikum hat, definitiv. Und dass wir uns jetzt in der Situation befinden, dass es Realität wird, ja, diese Dystopie, und dass die Apokalypse in Ansätzen eintritt, das macht es einfach umso relevanter. Ich meine, das hast du global immer irgendwo, dass gerade wie in China Krisen sind oder dass Kernkraftwerksunglücke passieren. Und jetzt trifft es uns halt alle, jetzt ist es eine Pandemie. Ja, mit dieser Pandemie, mit diesem apokalyptischen Kino habe ich mich immer gern beschäftigt, wenn es darum ging, eben, wie wir gesagt haben, auch Charaktere zu erforschen, die komplex sind. Und dieser Mad Max-Charakter, der ist in diesem zweiten Teil ist er sehr komplex, weil er erstmal unnahbar ist, weil er, wie wir gesagt haben, auch egoistisch ist, weil jeder nur an sein Überleben erstmal denkt und dass diese nüchterne Atmosphäre so gut rüberträgt. Ja, ich werde mich in dem Kapitel schon mit diesen sozialen Strukturen erstmal beschäftigen. Viele Rezeptionen gingen darauf, dass der erste Film die Postapokalypse schon geprägt hätte, was Quatsch ist, weil im ersten Film werden die Ansätze der Apokalypse erkennbar, aber man darf nicht vergessen, dass da immer noch intakte soziale Strukturen passieren. Die Leute gehen in eine Bar, in ein Restaurant, Max fährt mal mit seiner Familie ein paar Tage in Urlaub, was natürlich dann zum Dilemma wird hinten raus, aber die Leute gehen auf Arbeit und haben frei. Und das ist so ein Film aus dem echten Leben. Ne? Und Markus hat es ja angesprochen, diese enorme Entwicklung, die ganze Reihe mit sich bringt, von Teil 2 bis zu Teil 4. Da werden immer wieder soziale Strukturen aufgegriffen, ihre auch düsteren Merkmale, wie eben in Bartertown die Anti-Entity, die eigentlich so eine Autokratie führt, so kommt es vor, die dann in eine Tyrannei abdriftet. Wo es viel um Machtmissbrauch auch geht. Ja. Gleichzeitig auch die Machtposition der Frauen im dritten und vierten Teil, auch durch Charlize Theron gespielt, was ich sehr interessant finde in diesem ehemalig sehr maskulinen Action-Kino, dass so starke Frauenfiguren dann hervortreten. Das muss man diskutieren. Ja. Und vielleicht auch eine Ästhetik des Wahnsinns, die Mad Max-Filme doch als die originalen Filme, die oft abkopiert wurden, sehr gelungen widerspiegeln. Ja.
Also vielleicht ganz kurz zu dem Projekt Dystopien in Serie, das aus der Tagung entstand, ist der Versuch zu erklären, warum es so viele dystopische Serien gibt und warum die serielle Form auch so wichtig dafür ist. Und das werden wir in dem Buch versuchen zu erklären. Da geht es auch um andere Franchises, also nicht nur Fernsehserien, sondern eben auch Spiele und Kino-Franchises wie The Purge zum Beispiel. Und da ist es so, dass Thomas Klein und ich haben das begonnen und Leobard Schlösser und Christian Hissnauer werden das mit herausgeben im Springer Verlag, also Springer VS, dem Wissenschaftsverlag, nicht dem Axel Springer Verlag. Wohlgemerkt wird das dann nächstes Jahr, denke ich, erscheinen. Es wird aber erscheinen und der Springer Verlag ist da voll dahinter.
Du hast schon ein wichtiges Wort genannt, nämlich seriell. Auch wir sind gezwungen, glaube ich, jetzt seriell zu werden, weil wir doch sehr, sehr intensiv und sehr lange jetzt gesprochen haben, dass wir unseren Podcast doch in zwei Teile aufteilen. Nachdem wir jetzt über Crazies und zu Beginn über Mad Max gesprochen haben, sollten wir hier mal einen Cut machen und entlassen unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wir lassen sie eigentlich nicht, wir lassen sie in ihrer Isolation zurück. Nein, so böse wollen wir nicht enden. Wir hoffen, ihr schaltet auch dann beim zweiten Teil ein. Da geht es dann weiter über Children of Man und Take Shelter. Bis dahin.
Tschüss.
Bleibt gesund.
Tschüss.